zeigen. Na, das ist die Frage, komplex, kompliziert. Ja, ich glaube, früher war es kompliziert, jetzt kann es komplex werden. Andererseits ist es auch so, wie man sich selbst schneidet. GI6 schützt einen ja nicht davor, 7 Schichten in seine Anwendung reinzuziehen. Man braucht es nur nicht. Okay. UTAS ist eine kleine Mini-Anwendung. Da geht es einfach um ein bisschen Aufgabenverwaltung. Das ist einfach nur eine Seite. Nichts super Spannendes von der Fachlichkeit. Ist nur so gewählt, ist einfache CRUD und typischen Operationen, die man immer so braucht. Also Create, Read, Update, Delete und vor allem auch auf einer fachlichen Ebene. Es gibt also ein kleines bisschen Business-Logik, zeige ich gleich, um erstmal so einen Eindruck von dem Tool zu vermitteln. Hier mal so eine Wolke. Fällt jemand irgendwas sofort auf, so ins Auge springt? Ich finde zum Beispiel, wenn man ein bisschen hinguckt, ist erstmal erschlagend. Aber nutze ich übrigens gern bei Reviews für Architektursachen in anderen Projekten. Sieht erstmal aus wie so ein buntes Bildchen. Aber wenn man genau hinguckt, kann man irgendwie auch so Sachen erkennen, die auch so ein bisschen noch viel verraten über die Architektur. Ja, es geht also irgendwas, was Datenbank hat, Entity Manager, die Fachlichkeit. Es geht also irgendwo auch um Tasks, um Aufgaben. Okay, wir verwenden hier Overwrite. Warum so oft? Anscheinend gibt es noch Vererbung. Ich denke, man braucht man nicht mehr, wenn es Java E6 gibt. So eine Sachen kann man hier auch reinbekommen. Auch hier so eine Geschichten lassen einen schon verraten, dass es also anscheinend viel Zugriffe auf die Datenbank irgendwie gibt. Ohne die Logik, was in dem Fall zutrifft, so klein ist, dass eben andere Sachen halt da hervorstechen. So ganz grob von den eingesetzten Technologien ist halt ein JBoss AS7 Container, der eben dann, den ich heute verwende. Also mein Eindruck ist, dass der 7.1.1, der jetzt seit, ich glaube, 2 Monaten raus ist, der macht also richtig Spaß. Selbst der 7 war zwar schön, da konnte man sagen, okay, wir sind jetzt endlich Full Profile Qualified. Es gibt 2 Profile, Web Profile und Full Qualified. Die unterscheiden sich bei der Sammlung an Specs, die in der API drin sind. Und jetzt können wir endlich sagen, okay, der 7 ist es. Aber erst mit dem 7.1.1 kann man sagen, okay, jetzt ist es wirklich benutzbar. Da kommen eben auch Dienste wie NGMX, MDB so langsam mit rein, was eigentlich so ein G5 Standard war. Für die Demo heute beschränke ich mich darauf auf eine In-Memory-Datenbank, läuft im Speicher von dem JBoss, reicht aus, ist eine H2 im Process. Das heißt, die könnte ich, wenn ich wollte, auch über die Managed-Konsole von dem JBoss auch steuern. Ja, ist nichts für Dauer, aber ich zeige gleich, das kann man relativ leicht auch ändern für den echten Betrieb, auch mit verschiedenen Profilen. Ich zeige gleich, wie fände zum Beispiel in dem Dev-Profil die H2 und in dem echten System dann was anderes, Postgres. Technologie-Stack, erstmal die Standard-APIs aus dem JI6-Stack, also Context Dependency Injection, HTTP/3, JSF, JPA und ein bisschen Bean Validation. Soll ich zu irgendwas was sagen? Das ist erstmal so generell klar. Wenn auch Fragen auftauchen zu irgendeiner API, sage ich gerne was dazu. Ansonsten wiederhole ich es jetzt nicht. Dazu angereichert mit ein bisschen Erweiterung. Das lässt schon danach vermuten, weiß nicht, wer Theme kennt. Theme hat sich ja ein bisschen jetzt auch, mal ein bisschen auch zum Teil zumindest die Vorlage auch für die CDI und dann auch die Java E6 Spec. Viele Sachen von Theme sind da reingelaufen von Theme 2. 7.3 ist eigentlich nur ein besseres Erweiterung der CDI-Module. Also CDI ist ja eigentlich so die Hauptspec von dem ganzen Thema, also wie man sauber Injection auflöst. Da gibt es dann diese runterliegende API, die auch von Spring mitgetragen wird und Juice. Und gibt einfach nur so ein paar Annotations und die eigene Implementierung, zum Beispiel Weld von JBoss, die Referenzimplementierung, bauen das dann entsprechend ein. Das zeige ich euch gleich. Es gibt aber auch noch Sachen, die eben nicht Standard sind. Zum Beispiel, wenn man dann gleich sehen, gibt es eine Ecke, da entscheide ich mich bewusst für HTTP und nicht für eine CDI-Komponente, weil ich da Sachen wie Transaction Handling mit geschenkt bekomme. Liegt daran, wie die Beans halt designt sind. Um so ein bisschen Sachen auszugleichen, hänge ich noch ein Drittfeld und ein 7.3 mit dran. 7.3 brauche ich, um so ein bisschen verfeinern von Persistenz-Zugriff. Ich habe also keine Lust, jedes Mal selbst mir erst die Entity Manager zu holen, eine API zu bauen. Da gibt es halt ein Modul, was das für mich schon macht. Oder auch beim Logging einfach so eine Vereinfachung, so Hilfsmethoden. Ja, und Bridgefaces JSF 2 kann man mögen oder nicht. Ich bin so dazwischen persönlich. Ich sag mal, es ist nicht schlechter geworden von der alten Version, aber es haut mich auch nicht vom Hocker, immer noch nicht. Man kann aber vernünftig damit arbeiten und auch JSF-Anwendungen gut anbinden. Die Frage ist eher, ob man von diesem JSF-Modell überzeugt ist auf Dauer. Aber ich werde das gleich mal anreißen. Ich möchte Ihnen gleich mal so einen kleinen Überblick geben über den Code, also ein bisschen wie das Projekt aufgebaut ist, ein bisschen Maven-Hierarchie und Sachen zeigen. Dann mal so eine Designentscheidung, die oft immer kommt bei Testdaten. Wie spiele ich Testdaten im System? Ich habe mich hier für so ein Bootstrap-Bean entschieden, zeige ich gleich. Also ein bisschen Thema EGB-CDI, ein bisschen Validierung, Testthema und wir haben einen kleinen EGB-Timer bauen. Einfach so ein bisschen zeigen, wie es im System erweiterbar ist. So. Ich wechsle mal in den Code. Gleich. Ein kleiner Test, wie der Code zu lesen ist. Können Sie das gut lesen? Okay, auch da hinten. Gut. War das ein oder ein? Achso, okay. Okay, ich mache nochmal zu und füge gleich erstmal die Hierarchie in das Modul. Also wir springen mal ganz schnell in die Konsole, gut zu zeigen, es handelt sich hier eben um ein normales Maven-Projekt, ganz unspektakulär. Sieht dann den Reaktor, gerade mal durchgebaut. Jetzt gehe ich ja wieder in die Idee, ein bisschen das einfacher zu zeigen. Als Idee verwende ich hier IDEA, man kann alles nehmen. Ich habe in allem gearbeitet, Eclipse, NetBeans, persönlich bevorzuge ich aktuell IDEA. Es gibt auch Projekte, wo Eclipse bestimmt mehr Sinn macht von den Plugins. Ich habe eigentlich noch ein JRebel laufen hier, wobei das bei also JRebel ist so eine Unterstützung, um eben nicht so oft zu deployen zu müssen. Ich werde es aber heute erstmal plain machen, liegt einfach daran, dass meine Lizenz abgelaufen ist. Wobei es so ist, dass ich vor dem aktuellen Kontext war ich eher in so einem GE5-Umfeld und dann ging es eher so um den AS6 oder noch vorher den AS5.1 JBoss und da war es eine Anwendung, die mit dem Gate-In-Portal so verläuft und die brauchte 7 Minuten, um hochzufahren. Da war so ein JRebel sehr wichtig zu deployen. Hier gewinne ich halt nur ein paar Sekunden. Deswegen ist es für Demo auch nicht so entscheidend heute. Von der Projektstruktur, mach's mal kurz ein bisschen größer. Das ist so das Maven-Projekt. Reicht erstmal nicht so weit, vielleicht so allgemein. Ich habe versucht, die Schichten so gering wie möglich zu designen. Also die Sachen, die man so meistens kennt, es gibt eine Business-Schicht, ja, mit der spricht dann das Frontend. Das Frontend ist gekapselt in Web. Web, das ist vielleicht ungewöhnlich, hat für mich etwa 3 Aufgaben. Web ist verantwortlich, um das Artefakt zu bauen. In dem Fall ein Vorfall, Web-Archive. Reicht aus im Kontext, geht neuerdings eben auch in die IE6 mit EGBs. Und deswegen ist es ein bisschen einfacher vom Handling. Es gibt auch designmäßig auch Gründe, manchmal auch auf das IR zu setzen. Wenn es da groß ist, man das kapseln möchte, alles in Web Classes haben möchte, kann es Sinn machen, auch in Enterprise Archive nach wie vor einzusetzen. In dem Fall ist es aber okay, wenn es nämlich so designt ist. Ansonsten ist es von dem Web so, dass eben hier auch meine JSF-Seiten liegen, der Web-App. Liegen aber eben auch die Java-Klassen. Habe ich auch früher gerne so gemacht, im Web. Artefakt und ein Controller-Artefakt. Aber in dem Fall finde ich es einfach harmonischer und auch ausreichend von der Kapselung, es in ein Artefakt zu setzen. Liegt einfach daran, dass man, wenn du sagst, okay, wir wollen das Frontend austauschen, Flex oder sonst irgendwas oder ein Mobile-Frontend, dann braucht man eine Zwischenschicht von Java-Klassen. Das heißt, so müsste man nur dieses eine Artefakt ausbauen. Könnte man auch mit dem Reaktor steuern. Wird also relativ okay. Wenn man meint, man muss es noch größer aufbauen, kann man es ja immer aufbauen. Nur meine Erfahrung ist, dass es gut ist, einfach so klein wie möglich anzufangen. hilft auch den Einarbeitungsaufwand und das beim Refactoring. Neben dem Web gibt es so Data, auch da ist ein bisschen vereint. Sonst gibt es ja meistens so die Artefakte Domain und DAO getrennt. Ja, das kann man sich auch ein bisschen streiten, ob man das mag oder nicht mag. Ich habe es hier erstmal in ein Artefakt gelegen, weil meistens reicht es für mich auch aus. Also hier sind die Entitäten drin, in Domain und in DAO entsprechend die Zugriffsbeans auf die Persistenz. Ja. In großen Projekten, wenn man auch mit Remote-Schlüsseln arbeitet, kann es halt mal sein, dass man sagt, okay, ich möchte aber garantieren, dass nur die Komponenten darauf zugreifen können. Oder angenommen, ich entwickle in dem Team horizontal nur Schichten getrennt, über ein großes Team mit Remote, dann kann man vielleicht sagen, okay, dann kläre ich es eben über Maven, dass ich eben nur auf die Interfaces zugreifen kann zum Beispiel. In diesem Beispiel ist natürlich das nicht abgesichert. Das ist auch so ein Nachteil, wenn die Anforderung ist, wir wollen das mit großen Teams und zusammenarbeiten. Aber so oder so ist leicht, das rauszuziehen, wenn man das denkt, man braucht es. Business, das ist unspektakulär, das ist die Business-Logik, da passiert ja nicht viel, außer so einen Service anzulegen. Das zeige ich gleich nochmal in mehr Details. Was es noch hier in zwei Paketen sind, ist einmal Bootstrap und IT. Bei IT ist ein Integrationsprojekt, zu testen sage ich gleich noch was, aber es ist so, dass ich auf ein Framework namens Aquilen setze, um Integrationstests abzusetzen. Integrationstests heißt also in einer echten Umgebung, wirklich die Anwendung zu testen. Also nicht zu mocken, sondern wirklich durchgreifende Fachlichkeit zu testen. Das zeige ich dann gleich mal. Und beim Bootstrap, habe ich gerade erwähnt, das mache ich so ein bisschen kleiner. Ich gehe mal in das Bean rein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um so Testdaten im System zu bekommen. Man kann SQL reinpumpen oder man nutzt hier Hibernate-Mechanismen, die es einfach so gibt, out of the box. In den letzten Jahren, ich habe alles schon verwendet, im produktiven Code, in den letzten Jahren bin ich mehr über den Weg mit so einem eigenen Artefakt und über Java das zu machen. Dazu mehrere Gründe. Das Refactoring, Es gibt so mehrere Gründe. Ich finde es einfach ganz schön. Es ist zwar auch ein bisschen mehr Aufwand zum Teil, weil es eben auch Refactoring sicher ist, dafür ist es aber auch leicht zu pflegen. Ja. Hier setze ich also einfach über ein Init so ein paar Daten ab. Kann man auch, man will das auch rausziehen, über irgendwelche Helfer-Beans oder Bilder-Pattern bildet sich eigentlich normalerweise in größeren Projekten an, dass man dann hier sagt, mit dem Fluent-Style, ich möchte die Version. Von den Bienen her vielleicht ein bisschen was, das ist ein einfaches Singleton, das heißt, es gibt nur eine Instanz. Als Startup wird hochgezogen, wenn die Umgebung, in dem Fall größtmöglich Application Scope, startet und nach Erzeugen der Komponente wird Post-Konstrukt aufgerufen, was eben entsprechend die Methode absetzt. Ja. Das soweit zu dem Bootstrap-Bean. Das ist ein eigenes Artefakt, das heißt, das kann man profilmäßig in dem Reaktor auch abklemmen. Wenn man also produktiv ist, kann man sagen, okay, Bootstrap bitte nicht mit deployen. Testdaten halt abgeklemmt. So ist ein relativ eleganter Weg, dann eben zu sagen, für Dev brauche ich das und für Entwicklung, Staging oder irgendwas eben so. Ich habe auch schon gehabt, dass sich Projekte unterscheiden, dann, also verschiedene Daten dann deployed. Kann man dann sehr elegant mit diesem Weg lösen. Ich möchte noch mal ein kleines bisschen zeigen, wie wir Maven hier einsetzen. Ich zeige bewusst auch so ein paar Sachen, die man eigentlich sonst nicht so sich anguckt. Hier ist ein bisschen der Root-Pom. Ich möchte hier mal das Dev-Profil zeigen. Das ist auch so ein Streitpunkt. Ich bin auch nicht immer überzeugt davon. Aber hier in diesem kleinen Projekt finde ich es okay. So, dass ich sage, es gibt mehrere Maven-Profile und ich steuere also so ein paar Parameter, wie eben für die Datenbank, Dialekt, zeige ich SQL an, Data Source, mache ich über Maven direkt. Ist ganz nett, wenn man das dann auch weiter treibt Richtung Jenkins, kann man das mit Profilmäßig leicht steuern. Also ist sehr elegant dann vom Jenkins zu sagen, okay, ruf eben das auf, baue es ohne Bootstrap oder mit und nimm Profil sowieso. Dann kann ich das von außen leicht konfigurieren. Wenn man das nicht möchte, wenn man Artefakte sauber haben will, kann man es auch rausziehen. Aber für diese Größe vom Projekt, Use Case finde ich eigentlich angemessen. Dann noch was, was man manchmal man vergisst, oder ich manchmal vergesse, wie ich Properties reinbekomme. Properties, ja, kennt man von Maven, aber es gibt dann auch so ein Plugin. Was es eigentlich nur macht, ist zu sagen, zieh dir eine Bild.Properties, die liegt hier links, zeige ich gleich mal, raus. Das ist erstmal unspektakulär. Wichtiger ist es, dass es in die Submodule auch reingezogen wird, weil bei Default kann man dann nur aus der Root-POM zugreifen. Das finde ich aber unelegant. Ich möchte also auch aus den POMs der unterliegenden Projekte zugreifen. Deswegen sage ich hier mit so einem Property Maven Plugin, bitte hier definiere die Build-Properties und so weiter. Im praktischen Alltag ist dann quasi so ein Template eingecheckt. Der Entwickler kopiert sich die Build-POM-Properties. Das ist mein Beispiel jetzt. Die wird auch nicht ins SVN eingecheckt oder ins Git in dem Fall. Genau, das Projekt auf Git gehostet und auf GitHub liegt das. Ich zeige dann gleich noch einen Link. Wenn Sie Interesse haben, können Sie auch runterladen, ausprobieren, Feedback geben, erweitern, was gefällt. So. Das ist erstmal soweit dazu. Ich möchte noch mal eine kleine Besonderheit zeigen in Utahs Bootstrap Bean. Springen wir mal hier rein. Also es ist so, das ist ja alles über CDIs. Vielleicht wundern Sie sich zum Teil, hier wenn ich mal Eject und hier auf einmal sage ich wieder EGB. Es ist beides eigentlich legitim. Ist eigentlich, normalerweise würde ich sagen, es ist so unelegant, das zu mixen. Macht auch eigentlich keinen Sinn, weil alles ein Pocho ist und man in CDI das auch elegant reinbringen kann. Jetzt ist es aber so, dass es da wirklich noch einen Bug gibt in Welt der CDI-Implementierung. Es gibt so ein Pattern, was wir verwenden hier in dem Code. Das heißt Generic DAO. Und das ist UAL, hat auch Spring schon ausgearbeitet zum Teil. Ich bringe mal in dieses Task DAO. Das heißt, wir arbeiten über mehrere Vererbungen. Und da gibt es eben einen Bug im Welt, dass er genau diese Bean-Komponenten eben dann nicht anmelden kann. Da kommt man dann nicht in das Proxy ran, das er eigentlich braucht. Und das ist ein einfacher Grund, warum man dann das auch nicht finden würde, wenn ich jetzt hier mit Adinject arbeiten würde. Wenn ich einfach nur deswegen sieht man sonst auch in so Beispielprojekten nicht, weil man am meisten nicht diese vertiefen Vererbungshierarchien hat. Aber hier ist auch, wenn die Fachlichkeit klein ist, so angelegt, dass es eigentlich mein Anspruch ist des Projektes, dass man das nehmen kann, seine Fachlichkeit rausziehen kann und dann relativ schnell darauf ausbauen kann. Ich werde auch nochmal einen Archetypen rausziehen, um das noch ein bisschen eleganter zu designen. Okay, das lassen wir dazu. Ich möchte das Projekt mal starten. Das hier in IDEA wird eingebunden, den JBus. Fahre ich mal hoch. Dauert ein paar Sekunden. Na, hier hagelt es ein paar Exceptions, wer guckt, weil es jetzt aufgefallen ist. Daran muss ich das Auge erst gewöhnen, auch meins. Es ist so, es ist ein Feature vom JBus 7, das wirklich als Feature genannt. Auch es gibt halt neuerdings nicht nur Exceptions, die knallen, dann ist ein Problem. Nein, es gibt auch so informierende Exceptions. Das ist so ein bisschen neu. Also hier. Zum Beispiel kriege ich jetzt hier eine Info, hier no class found, JBoss 7 Security Entity. Ja, macht Sinn, nutze ich ja auch nicht. So eine Sachen als Beispiel. Also das darf man sich auch nicht verwirren lassen. Jetzt zeige ich mal eben die Anwendung. Das ist also so ein kleiner Fokus. Die Fachlichkeit ist bewusst klein gehalten hier. Das heißt, man kann sich anmelden, gibt Credentials ein, kann Aufgaben anlegen und das war es dann auch schon. Bearbeiten, löschen, kann man alles machen. Okay, nicht spannend, reicht aber aus, um alles, was man so braucht, Transaktionen, Steuerung, was auch immer, zu zeigen. Ich möchte vielleicht mal, hier sieht man auch, hier war ich ein bisschen faul. Habe jetzt das nicht ausgearbeitet, habe die Keys nicht gepflegt. Also das ist auch schon so designt, dass es von den Properties durchaus erweiterbar ist. Mehrsprachigkeit, habe aber die Keys nicht gepflegt. So. Möchte ich mal die Hauptentität zeigen, das ist so Task. Und so ein Aspekt, den möchte ich mal kurz zeigen, ist so Bean Validation. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte halt beim Anlegen vielleicht eine Constraint hinzufügen, zum Beispiel auf der Task eben, darf eben, muss 3 Zeichen lang sein, dann ist es aktuell eben nicht so. So, kann man anlegen. Das ist ein Kleinkram, ich würde mal zeigen, wie das Handling so ist, wenn man so hier arbeitet. Ich sage also, okay, du String bist eben jetzt mit so einem Bean Validation, also Standardlänge, du sagst, du sollst also Minimum 5 Zeichen sein. Jetzt kann ich mal redeployen. Und dauert jetzt ein paar Sekunden. Ja, manche Rebel würde es eben jetzt noch schneller gehen. Ist aber jetzt auch so passabel. Und jetzt kann ich hier nochmal das gleiche nochmal machen. Und dann müsste er mir sagen, dass er jetzt eben das nicht mag. Ja, ich habe auch hier nur in eine Ecke geschaut. Deswegen kriege ich hier so eine komische Zahl, weil eben die Grenze des Datenbereiches hier gibt. Kann ich natürlich auch noch ausbauen, reicht aber. Spannender hier finde ich, dass man auch zeigen kann, dass man so eine Änderung TDD als testgetrieben auch bauen kann. Das heißt, es gibt jetzt hier in dem gleichen Artefakt einen Test, und zwar einen entsprechenden Task-DAO-Test, mit dem kann ich also genau diesen Fokus testen. Ich möchte also Änderungen an einem Task-Objekt persistieren. Da verwende ich hier ein Framework, das heißt Needle, das ist ein Mock-Framework, verwendet verschiedene Anbieter. Provider in dem Fall EasyMock unter der Haube. Kann man aber erweitern. Wenn ich also jetzt also mal starte, dann hoffe ich, dass er nicht grün ist. So ist rot, schön. Und sagt eben hier eben auch die Constraints Exceptions. Das heißt, auch ohne JBoss kann ich jetzt einfach das so das testen können, indem ich testgetrieben mit dem Test arbeite und so die Constraints sicherstelle. Ja, hier ist eben so, dass der Task 3 Zeichen hat, braucht eben 5. Wenn ich nochmal absetze, müsste ein Test grün sein. So könnte ich dann weiter vorgehen. Ja, okay, sind noch 2 übrig. Und das war es dazu erstmal. Wenn wir beim Testen gerade sind, neben den Mock-Tests gibt es auch normale Unit-Tests, die immer so üblich sind für verschiedene Operationen, wo man eben keinen Datenbankzugriff braucht. Das zeige ich jetzt nicht, das ist der Unit 4.8, das ist Standard. Spannender ist vielleicht Integrationstest. Der ist auch separat, auch so, dass der auch nicht eben mit dem Shurfy-Plugin bei Default, ausgeführt wird. Shurfy ist eben ein Plugin von Maven, um Tests auszuführen. Den kann man direkt ausführen. Es gibt mehrere Profile von Archean-Tests. Man kann also sagen, in Container oder Managed. Ich kürze mal ab. Zum Beispiel kann man es gut nehmen für Last-Tests über den Jenkins. Zu sagen, einmal in der Nacht, bau bitte mit diesem Profil alles. Das heißt, Container hochfahren, Artefakt deployen, testen und zurück. Das Interessante ist, dass man sich Mini-Artefakte baut. Das heißt, man testet nicht das ganze Artefakt, das Warfile, sondern nur, wie man es braucht. Das heißt, man sagt eben, das Spannende passiert in dem Helfer, man sagt eben hier mit einer API, die heißt SpringWeb, ich möchte eben gern nur die und die Klassen, die und die Packages, die Library, was auch immer, reinbringen. Man kann das Artefakt reinbringen, man kann es aber auch wie hier designen. Das heißt, ich teste eben nur Task. Und in dem Fall eben nicht User. Das heißt, Artefakt ist kleiner. Das ist auch so, es gibt es bildmäßig. Das heißt, ich kann aus der IDE raus, ohne Maven durchzubauen, das ist auch so ein Clou, das testen. Das ist so ein, das ist ein kleiner Ausflug zur Testinfrastruktur. Okay. Zum Abschied will ich nochmal so einen kleinen Spaß bauen, den man eigentlich immer mal im Projekt braucht. So ein Timer. Auch hier will ich nur so ein Gefühl vermitteln, was mache ich bei einer Anforderung, wo setze ich es ein, wie läuft das, wie funktioniert das. Ich möchte einen Timer, na, asynchron, soll nicht viel machen, einfach nur ein bisschen auslocken, hallo, alle paar Sekunden, jede Sekunde. In welches Artefakt kommt das rein? Das sind die Vorschläge. Ich würde es im Business schieben. Ja, das ist zentral. Wer mag, kann es auch noch ausschieben, aber fangen wir erstmal hier an. und sagen, wir brauchen jetzt eine neue Klasse. Und es ist eben dann ein Task-Timer. Was wir jetzt in dem Task-Timer eigentlich nur machen wollen, wir wollen jede Sekunde was ausführen. Von der Architektur her designen wir das erstmal als Singleton. Ja, das ist also ein Singleton-Bean. Und ist interessant, hier gibt es zwei Optionen. Und zwar gibt mir der zwei zur Auswahl. Einmal von IGP3.1, einmal von JavaX Inject. JavaX Inject ist nicht die CDI-API, sondern das ist die Injection-API, die so im Konglomerat verwendet wird. CDI verwendet halt diese Injection-API. Es gibt also zwei Singletons. Ich verwende jetzt IGP. Liegt einfach daran, dass ich mit IGP so ein paar Sachen auch geschenkt bekomme jetzt. Also es ist ein Proxy, ein echtes Proxy, das heißt, ich kann damit auch Sachen wie Transaktionalität geschenkt. Deswegen nehme ich das erstmal. Und jetzt gibt es auch von IGP3.1 eine Annotation, um genau Sachen, den Timer zu designen. Es war früher ein bisschen aufwendiger, auch ein bisschen XML oder auch nicht, aber auf jeden Fall hat es da mehr gebraucht, als ich es gleich benötige. Also brauche ich eine einfache Methode, die muss nicht viel können, braucht keine Parameter, kann void sein und die annotiere ich jetzt mit @schedule. Das ist von IGP3.1 und jetzt gebe ich so Bereiche an und sage gern, ich möchte gern, dass die jede Sekunde, jede Sekunde feuert. Ja, und jetzt ist es so, dass ich jetzt sagen kann, ich möchte gern, so wäre zu jeder vollen Sekunde, das ist so cron-syntaxmäßig, ich sage also jetzt, ich möchte jede Sekunde gern feuern. Was ich nicht so schön finde, ist, dass man auch noch sagen muss, es muss eben jede Minute sein. Dann hätte man auch eleganter lösen können, aber ich muss es eben jetzt so anbieten, das ist okay, jede Minute, jede Hour, in jeder Sekunde. Und dann gibt es IGP-Timer, können Sie vielleicht, kann man persistent sein, brauche ich das nicht. Mir reicht erstmal aus, wenn er unpersistent ist. Das heißt, nach Durchstart ist er auch dann wieder weg. Das ist okay für mich. Was ich jetzt hier machen möchte, ist ein einfaches Sysout im ersten Wurf. Gucke, ob der Timer auch feuert. Und jetzt möchte ich einfach mal redeployen und schauen, ob das System jetzt das schon angenommen hat. Dann nicht. Warum? Ich bin vielleicht gerade zerstört mit meinen anderen Tests, die ich nicht zu Ende programmiert habe. Ich werde jetzt noch mal. Ich glaube, ich komme ein bisschen in die Quere jetzt, dass ich mit dem das Task DAO angerissen habe, aber eben nicht zu Ende programmiert habe. Das ist mein Tipp. Aber ich kürze das mal ab und kompiliere nochmal und starte den JBoss nochmal. Und dann müsste der Timer auch feuern. Tja, das hat leider nicht geklappt. Tja, wenn der Fehler sieht, dass ich gern melde. Okay. Und noch einen Test. Und wenn das hier nicht klappt, dann müsste ich es abbrechen. Also ich glaube, dass mein Artefakt jetzt hier gerade kaputt gegangen ist. Wir machen das mal noch ein bisschen Zeit, deswegen können wir das mal schnell nochmal überprüfen, was man auch sonst machen könnte über mehrere Wege. Ich will jetzt mal in die Management-Konsole gehen und gucken, was da los ist. Kann nicht so schlimm sein. mache das nochmal schnell und mache das deployed. Okay. Und probiere es nochmal, ob ich jetzt bauen kann. Sonst breche ich es auch gleich ab in 2 Minuten, wenn es nicht klappt. Und dann würde ich das in den GitHub auch nachreichen. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas Doofes übersehen habe. Hier ist ein ETV-Singleton-Schedule. Nee, mehr ist es auch nicht. So, das teste ich nochmal. Ja, dann breche ich jetzt hier ab. Tut ein bisschen leid, ich müsste jetzt nochmal reingucken, würde jetzt im nächsten Schritt in den Container schauen, den runterfahren, Attempts löschen, nochmal hochzufahren. Ich vermute, dass ich nicht verkrafte, dieses ewige An-Ausstarten, auch mit dem Archean-Test greife ich ja auf den Container zu und ändere dann auch Sachen. Ich glaube, der hat einfach jetzt dann verloren. Das heißt, wer Interesse hat, können wir gleich nochmal hier machen oder über GitHub. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt das Temp wegräume und wieder hochstarte, dass dann da ist. Das ist zumindest dann von der Syntax her, wie ich auf den Timer zugreife. Es ist so, ich könnte hier auch auf die Komponenten beliebig zugreifen und sagen, gib mir eben den Task Service, und dann könnte ich hier auch so eine Sache machen wie, okay, ich möchte eben jeden Timer Zugriff haben. Das hat man meistens bei irgendwelchen cronjob-mäßigen Sachen, dass man sagt, okay, nachts möchte ich einmal irgendwie meine Entitäten irgendwas machen, aufräumen, synchronisieren, sonst irgendwas. Das könnte ich eben auch genauso umsetzen. Okay. Ich werde das mal nochmal anschauen, auf GitHub schieben, und ich bin überzeugt, dass die Version, die auf GitHub ist, dann auch funktioniert. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, können Sie ja gerne nochmal schauen. Ansonsten, wer es unbedingt heute sehen will, kann dann zu mir kommen und wir kriegen das auch gleich zum Laufen. Auch mit JRebel ist keine Wunderwaffe, nur so ein Satz aus der Praxis. Auch da ist es so, dass ich immer irgendwie alle paar Deployments doch mal den Container durchstarten muss, wie es eben mich jetzt hier auch hier erwischt hat. Es ist eben schade, dass die Exceptions, ich nicht mehr darauf verlassen kann, dass es wirklich Exceptions sind, die mich irgendwie am Betrieb hindern. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sehen. Mal ganz schnell gucken, was er sagt. Er sagt zumindest, dass er den Timer nicht starten kann. Das ist schon mal schön. Hätte aber gerne auch gewusst, warum. Okay. Damit soll es gewesen sein. Ich gehe nochmal in die Slides. Gibt es noch Fragen zum Code erstmal? Tut mir ein bisschen leid, dass es in den letzten Teilen nicht geklappt hat, weil er eigentlich der lustigste wäre. Aber Sie können vertrauen, dass der Code richtig war. Und ich lade Sie ein, auf GitHub das mal runterzuladen, mal ausprobieren. Ich freue mich über jedes Feedback. Das ist ja GitHub, heißt, Sie können es auch forken, Pull-Requests, ist mir alles recht. Können Sie auch gerne verwenden. Ansonsten bin ich auf Feedback gern gespannt über diese Plattform. Auch vielleicht Meinung zu den Architekturentscheidungen, die ich getroffen habe, oder Erfahrung. Gibt es noch Fragen? Okay. Dann vielen Dank und viel Spaß noch.